Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Wir haben ja schon einige Technologien der erneuerbaren Energien besprochen hier in dieser Podcast-Reihe. Also schon ein paar Mal über die Photovoltaik gesprochen, die Windenergie, weil das ja auch so die beiden zentralen Energieträger oder Energieerzeugungssysteme sein werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten im Zuge der Energiewende. Was wir bisher aber noch gar nicht besprochen haben, auch am Rande eigentlich noch nie wirklich diskutiert haben, ist die Geothermie. Also eine Energiequelle, die anders als die anderen regenerativen Energiequellen nicht von der Sonne stammt. Denn klar, die Solarenergie ist direkte Sonneneinstrahlung, die Windenergie indirekt durch die Bewegung der Atmosphäre, durch das Aufheizen der Atmosphäre, bedingt durch die solare Einstrahlung. Die Wasserkraft ist ja auch eigentlich eine Folge der solaren Einstrahlung, durch das das Wasser verdunstet, in der Atmosphäre als Dampf aufgeht und dann wieder abregnet, die Flüsse füllt und dann nutzbar gemacht wird. Biomasse auch, das Pflanzenwachstum durch die Photosynthese ist natürlich auch nur oder funktioniert natürlich auch nur durch die solare Einstrahlung. Ist die Geothermie eine Energiequelle, die erneuerbar ist? Ja, kann man schon diskutieren. Ist das eigentlich nach der Definition erneuerbar? Und zweiter Aspekt ist, sie ist natürlich nicht von der Sonne abhängig, weil die Energiequelle der heiße Erdkern ist, der Temperaturen von 4.500 bis 6.500 Grad Celsius hat, das heißt das Innerste der Erde. Und diese Wärme dringt nach außen. Die äußeren Schichten sind ja deutlich kühler und das könnte eine Energiequelle sein, die interessant sein könnte im Zuge der Energiewende, im Zuge einer klimaneutralen Energieversorgung. Und das wollen wir uns in der heutigen Folge mal anschauen, was das Potenzial ist bei der Geothermie, wie wir die Geothermie technisch nutzen können und warum die Geothermie aber dann doch nicht so richtig in Schwung kommt, warum wir es global nicht so sehen, keine großen Anlagen haben und es auch in der Energiewende-Diskussion eher eine untergeordnete Rolle spielt, dass wir die Geothermie gar nicht so stark einsetzen. Also insbesondere in Deutschland spielt sie tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Mal gucken, vielleicht kriegt die nochmal eine Renaissance oder wird sich nochmal entwickeln. Das können wir dann zum Abschluss mal diskutieren. Fangen wir an mit dem ersten Gedanken, wo kommt diese Energie, wo kommt die Wärme eigentlich her? Das sind radioaktive Zerfallsprozesse im Erdinneren. Also das sind langlebige Nuklide, die wir im Erdmantel haben. Also müssen wir vielleicht mal überlegen, wie ist die oder uns vor Augen führen, wie ist die Erde aufgebaut als Kugel. Wir haben die Erdkruste, also die ganz dünne Schicht, auf der sich eigentlich alles abspielt. Das wird so eine Dicke von rund 40 Kilometern. Temperatur, das geht dann wirklich runter bis oder rauf, wenn wir in die Tiefe gehen, bis 1000 Grad Celsius. Dann kommt der Erdmantel, das hat dann schon eine Dicke von knapp 3000 Kilometern. Temperatur zwischen 500 und 3000 Grad Celsius. Wir haben den äußeren Kern, das sind dann auch nochmal gute 2000 Kilometer bis zum Erdmittelpunkt, 3.000 bis 4.500 Grad Celsius. Und dann haben wir den inneren Kern, also nicht flüssig, 4.500 bis 6.500 Grad Celsius, sind nochmal so 1200 Kilometer Radius oder Dicke. Das, was für uns interessant ist, und auch nutzbar ist, ist das, was in der Erdkruste passiert. Das ist da, wo wir sind. Wir graben jetzt auch nicht sonderlich tief in die Erdkruste rein. Also der Bergbau, den man jetzt auch vielleicht aus dem Ruhrgebiet, aus dem Saarland kennt, Kilometer Größenordnung. Also das ist nichts. Wir bohren nicht tief. Wenn man kennt so Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde als fiktionale Geschichte, die natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Also wir kratzen ja noch nicht mal richtig an der Oberfläche. Die Prozesse, die uns aber jetzt die Wärme bereitstellen oder die Energie, die aus dem Erdinneren kommt, das sind, wie gesagt, radioaktive Zerfallsprozesse von Uran. Hauptsächlich, das ist dann noch ein bisschen Thorium und Kalium als Nuklid. Die zerfallen, haben eine relativ lange Zerfallsrate. Und tatsächlich kann man abschätzen, wie groß jetzt der Erdwärmestrom ist. Das ist dann schon eine größere Menge. Das sind 900 Exajoule pro Jahr, also die Energie, die bereitgestellt wird. Leistung aus diesem radioaktiven Zerfall 20 bis 30 Terawatt. Na, mal vor Augen führen, Kilo, Mega, Giga, Terra, also 20.000 Gigawatt. Das ist schon was, wenn man das jetzt wieder runterbricht auf die gesamte Erdoberfläche. Das verteilt sich natürlich, also ist nicht überall gleichmäßig, aber wir sind also bei 40 bis 50 Kilowatt Leistung pro Quadratkilometer und dann wird es schon etwas, kann man etwas anders da schon einordnen, diese Zahlen. Das ist, naja, also damit könnte man was machen. Also die Energie ist da und sie ist auch im menschlichen Ermessen nicht aufbrauchbar. Das heißt, wenn wir die Wärme jetzt da rausziehen würden, würde jetzt die Erde nicht nachweislich erkalten, dass wir irgendwann auf einem erstarrten inneren Kern haben. Das ist nicht der Fall. Diese Energiemengen können wir da gar nicht rausziehen. Von daher lohnt sich vielleicht die Überlegung zu sagen, na, vielleicht ist die Geothermie ja doch eine Energiequelle, die wir nutzen können. Sie ist frei verfügbar. Wir haben bei der Nutzung erstmal keine Treibhausgasemissionen. Darum muss es uns ja gehen bei der Energieversorgung. Wir wollen keine Treibhausgase emittieren. Und dazu zählt auch die Geothermie. Wie gesagt, bei der Definition ob es jetzt eine erneuerbare oder regenerative Energiequelle ist, muss man jetzt von der Definition sagen, nee, ist es ja nicht so richtig. Wobei die Definition, die wir ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe mal hatten, das müsste sogar die erste Folge gewesen sein, als wir die erneuerbaren Energien mal definiert haben, haben wir gesagt, wenn der Zustrom größer ist als der Abstrom. Ja, bei Kohle, bei Öl haben wir es nicht. Da ist der Zustrom, das heißt die Neuentstehung dieser Quelle, wesentlich kleiner Faktor. Also wir ziehen ja in einem Jahr das aus dem Boden mit Kohle, Öl und Gas, was die Natur in einer Million Jahre herstellt. Also ein sehr starkes Ungleichgewicht beim Abstrom. Bei der solaren Energie deutlich größerer Zustrom und auch bei der Geothermie, also der Erdwärme, haben wir das ein ähnliches Verhältnis. Auch da so viel Energie können wir gar nicht rausziehen, wie die Erde oder das Erdinnere uns bereitstellt. Also aus der Definitionssicht kann man sagen, es ist eine regenerative oder erneuerbare Energiequelle. Jetzt natürlich die Frage, was können wir machen? Was sind die Nutzungsmöglichkeiten, die es so gibt? Verschiedene. Also wir können einmal die Wärme nutzen. Das ist dann über typischerweise dann oberflächennahe Geothermie, nennt man das dann. Verschiedene Möglichkeiten. Also wirklich Kollektoren, das heißt, man legt flach wenige Meter tief, also 1, 2, 3 Meter tief. Ein Rohrsystem lässt da Wasser durchlaufen und durch die Erdwärme wärmt das Wasser auf und wir nutzen das dann in einer Wärmepumpe, um Gebäude zu versorgen. Bei solche Erdwärmekollektoren, das sind dann typischerweise Eigenheime. Das wird nochmal ein Thema sein. Wir werden demnächst werde ich nochmal eine Folge machen zum Thema Wärmepumpen, Anwendung von Wärmepumpen, weil es jetzt ja gerade durch das durch die Diskussion des Gebäudeenergiegesetzes oder jetzt gerade umgangssprachlich Heizungsgesetz ja sehr akut ist. Wir werden uns mal mit den Wärmepumpen beschäftigen, wie die funktionieren. Aber die spielen direkt zusammen mit der Erdwärme. Man kann jetzt auch Brunnen bohren, man kann Sonden in die Erde bohren. Das sind dann aber, also nicht tief, 100 Meter, das ist wirklich alles an der absoluten Oberfläche. Und da geht es wirklich dann um die Wärmenutzung. Alternative ist, man geht wesentlich tiefer in die Erdkruste. Da sind wir dann schon bei 1 Kilometer bis zu 6 Kilometer. Also wenn er gesagt, Erdkruste hat eine Dicke von 40 Kilometern. Also auch da kratzen wir immer noch an der Oberfläche. Das Interessante bei dieser tiefen Geothermie ist, dass wir damit auch Strom erzeugen können. Wie das funktioniert, gucken wir uns gleich tatsächlich mal an. Also fangen wir mal an. Der typische Anwendungsfall, den wir auch, also vor allem in Deutschland, beobachten, ist jetzt die oberflächennahe Geothermie. Wobei oberflächennah bedeutet also bis zu einer Tiefe von 400 Meter. Das ist ja schon ein bisschen was. Und man nutzt die Temperaturen, die wir dort nutzen, die wir dort abgreifen können. Das geht so bis ungefähr 25, vielleicht 30 Grad Celsius rauf. Das heißt also, durch das Eindringen in die Erdkruste steigt die Temperatur. Das merkt man jetzt normalerweise nicht, wenn man jetzt sagen wir, irgendwie in den Keller geht. Das ist zu wenig. Keller vom Haus merkt man nur, im Sommer bleibt es kühl, im Winter warm, weil das Erdreich natürlich nicht so schnell seine Temperatur ändert. Aber wer zum Beispiel mal in ein Bergwerk eingefahren ist, der hat das dann schon mal erlebt, dass die Temperatur sehr schnell ansteigt. Das sind also dann in wenigen hundert Metern Tiefe, geht das halt schon rauf auf, ja, vielleicht sogar schon 40 Grad Celsius, also 30 bis 40 Grad, hat man dann in einem Kilometer Tiefe schon. Und diese Temperatur kann man dann nutzen, um Gebäude zu beheizen. Denn wir müssen sonst, machen wir es fossil, mit typischerweise einem Gaskessel, sagt künftig dann, jetzt auch verstärkt mit den Wärmepumpen, dass wir aus Strom Wärme machen. Aber die Geothermie kann da unterstützen, indem sie die Wärmepumpe versorgt und damit effizienter macht. Oder aber direkt die Wärme bereitstellt über entsprechende Wärmesonden oder Erdwärmesonden, um dann Temperaturen im Bereich von 20, vielleicht sogar, also wenn man schon tief bohrt mit entsprechenden Sonden, wirklich dann auf 50, 60 Grad runtergeht. Und damit hat man natürlich ein Temperaturniveau erreicht, mit dem man dann Gebäude, also ein Einzelgebäude oder ein Gebäudekomplex, vielleicht auch ein kleines Quartier versorgen kann, dass man da so ein Nahwärmenetz hat, was geothermisch mit Wärme versorgt wird oder die Temperatur erhöht. Und das ist natürlich schon ganz interessant, denn die Herausforderung ist ja eigentlich, streng genommen nur, wir müssen in die Tiefe bohren und dann über ein geschlossenes System, dass wir Wasser in die Tiefe pumpen, über eine Pumpe. Das Wasser erwärmt sich durch das Eindringen in die tieferen Erdkrustenschichten. Also tief, wie gesagt, wir sind bei vielleicht ein paar hundert Metern. Und wenn das Wasser dann wieder hoch kommt oder wir es wieder dann das aufsteigende Wasser wieder abgreifen, dann hat es halt eine Temperatur von 40, 50 Grad Celsius. Und damit kann man ein Nahwärmenetz versorgen, also ein kleines Quartier, vielleicht einen kleinen Stadtteil, der dann kostenfrei ist natürlich nicht, aber der Energieträger ist kostenfrei. Die Investitionen sind schon etwas höher, das gucken wir uns gleich mal an, was das bedeutet. Aber das ist ja eigentlich eine gute Idee und wird tatsächlich jetzt auch verstärkt gemacht, weil man halt nach Alternativen sucht für die regenerative Wärmeversorgung, denn da hapert es ja noch. Wir kennen ja die Diskussion, haben wir schon ein paar Mal geführt, dass wir im Stromsektor sehr gut, auf einem sehr guten Weg sind bei der Energiewende. Der Wärmesektor aber nicht so richtig vorwärts kommt, weil wir die Gebäude dämmen sollten, müssten und uns die Energiequelle noch so ein bisschen, also fehlt ist falsch, aber wir müssen da auch da Technik einsetzen, um vom Gas oder teilweise noch vom Öl wegzukommen. Das ist dann die Wärmepumpe, die jetzt schon ein paar Mal genannt worden ist. Oder die Geothermie, also einzelne Städte München. In München gibt es zum Beispiel Stadtteile, die machen das mit solchen Wärmesonden, die dann da Stadtteile versorgen mit Erdwärme. Also eigentlich eine ganz gute Idee, vor allem klimaneutral. Die Gefahren, die man da jetzt hat, in diesem speziellen Fall mit dieser oberflächennahen Geothermie, die sind relativ klein. Da ist jetzt, also kann nicht wirklich viel schief gehen. Da sind jetzt auch keine Schäden zu erwarten an Flora und Fauna, was aber da liegt dadurch, dass wir in die Tiefe bohren, ins Erdreich gehen. Also da können wir halt spezielle Gesteinsschichten vielleicht anbohren. Da kann es theoretisch zu Schäden kommen. Die große Sorge ist ja immer, dass es da zu Erdbeben kommt oder sowas. Aber auch das sind Einzelfälle. Das ist auch eher eine Gefahr dann bei der tiefen Geothermie, dem zweiten großen Bereich der Erdwärmenutzung. Aber oberflächennah eigentlich eine ziemlich sichere Sache, verlässlich, unabhängig vom Wetter. Das macht die Geothermie halt auch so attraktiv, dass wir keine volatile Energiequelle haben wie Wind und Photovoltaik. Die geothermischen Anlagen, egal ob das jetzt diese oberflächennahen sind oder dann gleich diskutieren wir noch die tiefe Geothermie, die können halt 8760 Stunden Energie produzieren und unabhängig von allen anderen Einflussgrößen, wir haben natürlich immer noch Wartungszyklen etc., also aber wir kommen auf Vollbenutzungsstunden von 7.000, 8.000 Stunden, also Größenordnung, wie man das bei sehr gut laufenden Kernkraftwerken auch kennt. Weiterer Pluspunkt, also das wieder sehr attraktiv, denn die Diskussion ist ja Photovoltaik, Wind, wir brauchen Speicher, wir brauchen Stromnetze, um es auch noch zu verteilen, in die müssen wir alle investieren. Und wenn wir dann noch wieder weiter umwandeln, den Strom in die Wärme, dann nehmen wir doch direkt die Wärme und dann auch verlässlich, denn solare Energie zu nutzen für die Wärmebereitstellung im Winter, schwierig, weil halt die Sonne nicht scheint. Das ist halt das große Problem, was wir natürlich insbesondere in Mitteleuropa haben. Die zweite große Variante oder der zweite Weg der Nutzung ist dann die Geothermie in der Tiefe. Da gehen wir dann wirklich, also Kilometer plus, also das, was wir am tiefsten haben, sind dann so 5, mittlerweile auch schon 6 Kilometer in die Tiefe. Also das ist schon sehr weit. Da sind wir dann unten in den unteren Schichten bei Temperaturen von 150 Grad Celsius und mehr. Also das ist schon ein Temperaturniveau, mit dem man ganz anders arbeiten kann. Man unterscheidet da jetzt noch zwischen der hydrothermalen und der petrothermalen hydrothermale und petrothermale Geothermie. Fangen wir an mit der hydrothermalen, weil das jetzt, also wenn wir jetzt mal immer tiefer gehen, haben wir da jetzt eine Tiefe erreicht, da sind wir so bei 2, 3 bis zu 4 Kilometer Tiefe. Was machen wir da? Also da nutzen wir jetzt Aquifer-Reservoirs, also warmes Wasser in der Tiefe, das sich dann aufheizt. Was brauchen wir? Wir brauchen zwei Bohrungen. Wir müssen einmal in die Tiefe pumpen, eine sogenannte Injektionsbohrung. Dort pumpen wir dann das kalte oder das kühle Wasser in die Tiefe. Das kann sich dann dort erwärmen und kann dann mit einer zweiten Bohrung wieder hochgepumpt werden. Das ist dann die sogenannte Förderbohrung. Dort kann dann dieses heiße Thermalwasser dann an die Oberfläche gebracht werden. Das heißt, also was machen wir? Wir pumpen das Wasser runter, kaltes Wasser, und haben dann diese sogenannten, ja, also Aquifer, das sind halt Wasserschichten in der Tiefe, die, also so Grundwasserleiter nennt man das auch, die man dann in der Tiefe nutzt, um dann dort das Wasser also runter zu pumpen und dann im Abstand von, naja, ein paar hundert Metern, 400, 500, vielleicht 600 Metern zwischen den beiden Bohrungen dann das Wasser wieder hochzupumpen, dieses heiße Wasser. Das hat dann Temperaturen, weil es auch unter Druck steht, von 100 bis 150 Grad Celsius, ist jetzt kein Wasserdampf. Naja, und dieses heiße Wasser können wir dann nutzen über einen Wärmetauscher, um damit ein Fernwärmenetz zu betreiben. Und dann wieder, da steckt schon viel Energie drin, sodass wir da tatsächlich auch einen Stadtteil versorgen können. Da haben wir schon einiges an Möglichkeiten, die Alternative ist, dass man auch noch versuchen kann, darüber Strom zu erzeugen. Das ist ja also eigentlich unser primärer Energieträger, den wir bei der Energiewende haben wollen. Die Wärme ist wirklich gut und schön, aber Fernwärme hat natürlich den Nachteil, wir brauchen dann auch noch die Infrastruktur für die Wärmeverteilung innerhalb eines Quartiers und innerhalb einer Stadt. Wir brauchen dann die Abnehmer. Also das ist aufwendig, diese Wärmenetze aufzubauen. Das wird kommen, das muss kommen. Deswegen wird die Geothermie zukünftig sicherlich auch interessant werden. Aber Stand heute gibt es natürlich Wärmenetze, die dann aus den Kohlekraftwerken oder Abwärme aus den Kohlekraftwerken betrieben werden. Da wird es vielleicht einen Wechsel der Energiequelle geben, ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Aber dennoch ist es auch möglich, dort mit diesem heißen Wasser über einen Wärmetauscher dann eine Dampfturbine anzutreiben. Das ist natürlich nicht so effizient wie bei einem Kohlekraftwerk, weil wir einfach viel höhere Temperaturen im Kohlekraftwerk oder auch im Kernkraftwerk erzeugen, viel höhere Drücke haben. Das heißt, die Energiemenge im heißen Dampf, in diesem Dampfkreislauf, in dem Dampfkraftwerk viel größer sind. Das kann jetzt so ein hydrothermales Geothermiekraftwerk nicht. Aber trotzdem, also wir können diese Wärmedifferenz nicht nutzen, dieses warme Wasser, um dann Heißdampf zu erzeugen, eine Dampfturbine anzutreiben. Wir haben den Generator und erzeugen dann auch noch Strom. Also sogar theoretisch möglich, eine Doppelnutzung zu machen. Ist eine Möglichkeit, ist wie gesagt relativ aufwendig. Das darf man nicht vergessen. Und dann haben wir noch die sogenannte petrothermale Geothermie. Die hat ein ähnliches Konzept. Was wir da machen, ist, wir haben auch wieder eine Injektionsbohrung, die dann 3 bis zu 6 Kilometer in die Tiefe geht. Wir pumpen das kalte Wasser in die Tiefe, haben dann in diesem, ja, man nennt das dann das hydraulische Stimulationsverfahren, dass wir dann in diesen tiefen Erdschichten dann Risse im Gestein erzeugen. Das führt dazu, dass wir die Durchlässigkeit des Wassers, was wir unten reinpumpen, erhöhen. Und dadurch entsteht unten in der Tiefe zwischen 3 und 6 Kilometern dann ein künstlicher Wärmetauscher im Prinzip. Das heißt, wir lassen das Wasser runter und können es dann mit Förderbohrungen in einem gewissen Abstand wieder hochpumpen. Die Erdwärme unten, also wir sind bei 200 Grad Celsius, wenn wir es dann hochpumpen, sind wir dann wieder, kühlt es sich etwas ab, dass wir dann wieder bei über 100 Grad Celsius, auf jeden Fall sind, bis zu 150, und haben dann eine ähnliche Anwendung, wie wir es auch schon bei der hydrothermalen Geothermie gesehen haben, dass wir nämlich über einen Wärmetauscher Heißdampf erzeugen können. Das sind dann, wie gesagt, nicht so energiereiche Kraftwerke. Und wir können sie wieder zum Fernwärmeeinsatz nutzen. Das ist natürlich sehr attraktiv, wie gesagt, weil wir damit wirklich ganze Stadtteile oder kleinere Städte vollständig regenerativ mit Wärme versorgen können, ohne dass wir jetzt auf andere Quellen oder auf volatile Quellen angewiesen sind, sondern diese Wärme steht 24/7 Sommer wie Winter bereit. Und das macht die ganze Sache natürlich sehr attraktiv. Wenn man es jetzt so hört, denkt man, ja, also eigentlich müsste da doch viel mehr gehen. Die Technik ist etabliert, also ne, durch die Bohrungen nach Erdöl oder auch Erdgas, aber vor allem Erdöl, insbesondere auch durch die Fracking-Ansätze, haben wir natürlich das Verständnis, wie man solche tiefen Bohrungen macht, dass man das Wasser in die Tiefe pumpt und dann wieder hochholt. Also technologisch ist das kein Problem. Und dennoch spielt die Geothermie global keine wirklich große Rolle, außer wenige Ausnahmen. Das gucken wir uns jetzt nochmal an und überlegen nochmal, wie das jetzt ist. Was sind so die Hinderungsgründe? Also das eine ist sicherlich, sind natürlich die Kosten, ganz klar. Denn die Frage ist ja, das muss ja wirtschaftlich attraktiv sein. Also wir brauchen ja ein Verhältnis, also das muss ja, muss sich ja lohnen. Haben wir mehrfach diskutiert, auch mit Christian Kammler zusammen. Am Ende geht es immer ums Geld. Und da gibt es wenige Länder, die das wirklich intensiv nutzen. Also vor allem geht es jetzt dann bei der Geothermie erstmal um die Stromerzeugung. Da ist Island global vorne. 30% der elektrischen Energieproduktion in Island kommt aus der Geothermie, weil die etwas salopp ausgerückt auf einem Vulkan wohnen. Also die haben halt, die müssen nicht so tief, man kennt die Geysire in Island, also da ist die Erdkruste entsprechend dünner, man hat schneller Zugriff auf hohe Temperaturen. Das ist tatsächlich sehr interessant. Auch die Philippinen, ganz interessant, haben einen relativ hohen Anteil, was die Stromproduktion angeht. Das ist jetzt noch nicht das, was bei der Wärme passiert, sondern erstmal bei der Stromproduktion. Das ist aber schon sicherlich gar nicht so uninteressant. Ansonsten, ja, wenn man sich mal die Leistung anguckt, die USA sind da global auf dem ersten Platz. Die haben jetzt, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, für 2021, da sind wir bei 3,7 Gigawatt. 3.700 Megawatt installierter geothermischer Stromproduktionsleistung. Also nicht die Wärme, es ist nur der Strom. Da ist natürlich nichts. Island als klar, relativ kleine Insel, die haben 755 Megawatt installiert. Das ist gar nicht, das ist eine große Photovoltaikanlage in Deutschland. Was die reine installierte Leistung angeht, das müssen wir wieder beachten. Leistung und Energie, Vollbenutzungsstunden, dieses geothermische Kraftwerk produziert natürlich 8000 Stunden im Jahr elektrische Energie. Aber trotzdem, also in Island funktioniert es, in den anderen Ländern, also ob das jetzt USA ein Geothermieland ist oder auch andere Länder, Indonesien, Philippinen, Türkei, naja. Also Deutschland spielt überhaupt keine Rolle. Das kleine zweistellige Megawattzahl an installierter Leistung, das spielt tatsächlich quasi keine Rolle. Wir haben in Deutschland tatsächlich sogar eine Förderung für, also im EEG gehabt, für die geothermischen Kraftwerke, aber es gab in der Vergangenheit immer so ein paar technische Schwierigkeiten. Es ist technisch halt sehr, sehr aufwendig. Also das ist schwierig. In Deutschland passiert wenig. An sich in Europa, außer wie gesagt, außer in Island als Sonderfall. Was die Kosten angeht, also da sind wir jetzt weiterhin beim Strom, denn das ist ja, wir sind ja eigentlich auf der Suche nach einer guten und verlässlichen regenerativen Stromquelle. Die Wärme, merkt man jetzt schon an der Diskussion, spielt, ja, also ist aber immer komplizierter, weil wir halt diese Wärmenetze brauchen. Alternative sind wirklich Einzelgebäude, in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Aber Wärmenetze ist halt immer aufwendig. Beim reinen Strom, die Stromgestehungskosten sind gar nicht so schlecht bei Geothermiekraftwerken. Wir sind, wenn man das jetzt global sieht, bei, ja, man kommt so ein bisschen auf die Quelle an, bei 7 Cent, 6 Cent, aber so der Schnitt liegt so ungefähr gerechnet bei 7 Cent pro Kilowattstunde. Das klingt ja erstmal gut, denn, also dürfen wir nicht vergessen, die Photovoltaik ist teurer, was das Hausdach angeht, da sind wir bei 11 Cent oder 12 Cent. Große Freiflächenanlagen produzieren dann für 4, 5, 6 Cent, geht auch noch günstiger. Wind in einer ähnlichen Größenordnung. Also die 7 Cent klingen ja erstmal gar nicht so verkehrt, aber die Technik ist halt dann doch relativ aufwendig. Die Photovoltaikanlage ist dann doch schneller installiert, das Windrad ist schneller installiert. Also so richtig durchgesetzt und auch eine Entwicklung bei den Stromgestehungskosten hat man nicht. Es gibt einfach global auch viel zu wenig Projekte, um da mal so einen Preislerneffekt zu beobachten, wie wir das bei der Wind, bei der Photovoltaik und bei den Batteriespeichern haben. Das sieht man in der Geothermie quasi nicht, weil wir nicht ausreichend geothermische Kraftwerke bauen. Das Risiko ist sehr hoch. Man kann, wenn man in die tiefen Gesteinsschichten hat, also dann schon auf Probleme, größere technische Probleme stoßen, wie man das auch beim Fracking kennt. Auch wenn natürlich beim Fracking ganz andere Stoffe noch eingesetzt werden, um die Gase und die Flüssigkeit, also das Öl da aus den Schiefergesteinsschichten zu pressen. Das passiert natürlich nicht, aber trotzdem, also es gibt ein paar Beispiele, also mit Erdbeben, die also im weiteren Zusammenhang stehen mit der Geothermie in Staufen. In Deutschland gab es einen Fall mit Gips, was dann eine Gipsschicht, die dann Flüssigkeit gezogen hat und sich dann aufgequollen ist. Das ist das allerextreme Beispiel, was glaube ich immer als Negativbeispiel gebracht wird. Sicherlich auch unfair ist, der Geothermie gegenüber so einen Einzelfall wieder herauszupicken und deswegen die Geothermie zu verteufeln. Ähnliche Argumentation mit viel katastrophaleren Bedingungen natürlich. Man sagt, ja gut, und Kernenergie geht nicht wegen Tschernobyl und Fukushima. Da ist Staufen und die Geothermie ganz weit weg von solchen Schadensfällen. Aber trotzdem regulatorisch diese Schäden zu beseitigen jetzt im Nachgang ist einfach sehr teuer. Das macht das Risiko hoch für die Investoren in diese Anlagen und in diese Technik. Und schon wird es wieder unattraktiv. Wie gesagt, bei der Wärmenutzung, also Deutschland lohnt sich wenig. Wir haben gar nicht so viele Quellen oder Regionen in Deutschland, wo wir das nutzen können. So ein bisschen im badischen Raum, also ich sag mal runter südwestlich von Frankfurt bis nach Freiburg. Da haben wir nochmal eine Schicht, wo wir ganz gut geothermisch nutzen können. Und dann tatsächlich in Niedersachsen, sagen wir von Hannover Richtung holländische Grenze. Da sind auch nochmal so einzelne Bereiche. Ansonsten ist das geothermisch in Deutschland verhältnismäßig unattraktiv, wenn man sich mal auch so die Temperaturen in 1, 2, 3 Kilometer Tiefe anguckt. Also ja, es gibt Bereiche, aber es ist jetzt nichts, wo wir flächendeckend aktiv werden können. Das rechnet sich tatsächlich nicht. Da gibt es andere Länder, wie gesagt, Island insbesondere, die da deutlich attraktiver sind. Naja, und das zusammengenommen macht es dann so ein bisschen unattraktiv, oder hat es unattraktiv gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass da immer mal wieder was kam und dann wieder verschwunden ist und wieder eingeschlafen ist. Global, wenn man sich so die Entwicklung anguckt des Zubaus, wir sind jetzt bei 14,5 Gigawatt installierter elektrischer Leistung. Ja, das ist nichts. Also da passiert auch wenig. Das ist so ein ganz langsames Wachstum. Also für die elektrische Energieerzeugung können wir festhalten, ist die Geothermie, die Hydro- oder petrothermale Geothermie, uninteressant. Aus wirtschaftlichen Gründen. Mal wieder nicht technisch, wie so oft, wie wir es hier diskutieren. Aber der technische Aufwand ist zu groß und der Output dieser Kraftwerke ist nicht attraktiv genug, damit es funktioniert oder dann für den Betreiber interessant ist. Die oberflächennahe Geothermie, ich denke, die wird in den nächsten Jahren eine stärkere Rolle gewinnen für die Wärmeversorgung von einzelnen Gebäuden und auch von Quartieren, weil es halt eine sehr verlässliche Wärmequelle ist und man sich dann nicht um das Stromthema so unmittelbar kümmern muss. Wir können den Wirkungsgrad der Wärmepumpen deutlich steigern mit diesen Sole-Wärmepumpen, also die dann die oberflächennahe Wärme der Erde nutzen. Da wird die Reise, denke ich, hingehen. Das gucken wir uns mal genauer an, wobei dann eher mit dem Schwerpunkt auf Wärmepumpen. Das machen wir dann auch nochmal demnächst. Aber zusammenfassend muss man sagen, Geothermie, ja, sehr interessant, verlässlich, nicht volatil, kann Wärme erzeugen, kann auch Strom erzeugen, aber primär Wärme, ist aber technisch noch nicht, also obwohl die Technik ausgereift ist, haben wir den Durchbruch noch nicht. Naja, und damit passiert da auch nichts. Die ist nicht so richtig sexy, sagen wir mal so. Ist so ein bisschen stiefmütterlich. Aber wie gesagt, ich denke, die wird in den nächsten Jahren im Zuge der kommunalen Wärmewende, die wir dann ja brauchen, sicherlich an Bedeutung gewinnen. Und dann wird es auch sicherlich eine technologische Entwicklung geben. Denn in diesem Sektor stehen wir noch vor großen Herausforderungen. Da sind die Fortschritte zu klein in der Wärmewende. Und da kann die Geothermie, denke ich, einen großen Beitrag leisten. Ich denke, dann haben wir das soweit mal beleuchtet. Ich denke, wir werden da irgendwann nochmal drauf zurückkommen. Aber der Fokus, wie gesagt, liegt eher auf Photovoltaik und Windenergie mit Speichern und Netzen. Da werden wir sicherlich ein paar Mal häufiger drüber sprechen. Aber die Geothermie legen wir jetzt mal zur Seite. Aber wir holen sie auf jeden Fall nochmal raus und diskutieren das nochmal, wie da so der Trend und die Entwicklung gewesen ist und dann sein wird. Nächste Woche dann wieder eine neue Podcast-Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Wir hören uns dann alleine zu dem energietechnischen Thema dann in 2 Wochen wieder. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.